Man kennt Christian Tetzlaff als Solisten vieler Violinkonzerte, als einer unserer bedeutendsten Geigenkünstler. Was man weniger weiß, ist, dass er auch als Primarius eines Quartetts unterwegs ist, aber ich glaube nicht so oft wie auf dem Konzertpodium mit großem Orchester.
Nee, das machen wir viel seltener, aber wir machen inzwischen jedes Jahr 2 Tourneen ungefähr und machen das eben jetzt seit 26 Jahren, sind also tatsächlich mit der Zeit doch auch ein Profi-Quartett, auch wenn wir nicht das ganze Jahr über spielen. Es ist auch so, die Kammermusik ist ja nicht etwas, was nach Aufmerksamkeit schreit, sondern das die Menschen, die ein Bedürfnis danach haben, suchen sich das und nicht andersrum. Deswegen die Kammermusik ist natürlich der stillere Partner der Solokonzerte.
Die Liste ihrer CDs ist sehr lang. Sie haben sehr viel CDs eingespielt. Bei dem Quartett, obwohl es so lange schon existiert, habe ich nur 2 Einspielungen gefunden. Liegt es auch daran, dass Sie sich nur 2-mal im Jahr sehen oder woran liegt das?
Wir haben die erste CD erst gemacht, nachdem wir fast 20 Jahre zusammen gespielt haben. Dadurch ist es natürlich etwas dünner, aber unsere dritte CD jetzt mit dem Schubert-Quartett, das wir auch in Heidelberg spielen, kommt jetzt in diesem Monat auch raus. Und so repräsentiert es eben vielleicht doch, wie viel wir spielen und wie viel Repertoire wir spielen, dass wir jetzt in den letzten 6 Jahren 3 CDs rausgebracht haben.
Das Quartett, über das wir reden müssen, weil das nach Heidelberg kommt, heißt Tetzlaff-Quartett. Jeder denkt, das ist nach Ihnen benannt, aber wie ich gehört habe, stimmt das nicht so.
Naja, wir sind 2 Mitglieder mit dem Nachnamen Tetzlaff, das ist meine Schwester Tanja und ich. Insofern lag es ein bisschen nahe. Wir haben lange hin und her überlegt mit anderen Namen und dann war es auch zu der Zeit, wo wir angefangen haben, schlicht und einfach etwas einfacher Konzerte zu bekommen, weil ich eben schon länger dabei war und manchmal gibt es auch pragmatische Gesichtspunkte für eine solche Wahl.
Also Ihre Schwester spielt Cello. Sie kommen aus einer musikalischen Familie. Insofern war der Lebensweg und der Berufsweg als Musiker fast schon vorgeschrieben.
Nun, meine Eltern sind nicht Musiker. Insofern war das nicht vorgeschrieben. Aber da wir alle musizierten und unsere Eltern das als wesentlichen Lebensanteil gesehen haben, hat es sich dann für uns alle so entwickelt.
Sie haben gesagt, als Musiker muss man Geschichten erzählen, muss man erzählen, was in der Musik drin steckt. Geht das für das Heidelberger Programm auch? Alle 3 Stücke sind irgendwie an Grenzen ihrer Zeit angelangt, also sie sind keine glatte Musik sozusagen.
Nein, und das Schubert-Quartett, Schubert in seinem Spätwerk wagt sich in Regionen, wo für mein Gefühl Beethoven nie hin wollte, sagen wir mal so. Wir kennen natürlich den explosiven und auch den experimentellen und gewagten und ausufernden Beethoven. Aber einen, der sich in solch teilweise klägliche, entsetzliche Regionen so lange begibt, wie Franz Schubert das macht, das möchte Beethoven nicht. Das klingt jetzt fast negativ. Es ist so, das Schubert-Quartett ist ein vollkommen exzessives Werk mit über 50 Minuten Spiellänge und ein Werk, das im malerischen Sinne die Zerrissenheit der Welt erkundet. Von Anfang an ist die Thematik Dur und Moll direkt gegeneinander gesetzt, zieht sich durch alle Sätze. Es gibt lange Episoden, die sich im Pianismo oder im dreifachen Pianismo abspielen, aber es gibt auch lange Episoden, die sich im vollsten Fortissimo und dreifachen Fortissimo abspielen. Also man kommt von einem Zustand in den anderen in diesem Stück. Harmonisch gibt es im langsamen Satz Stellen, die eben mit der Tonalität, wie sie bis dahin bekannt war, nichts mehr zu tun haben. Und dieses Gefühl, der langsame Satz ist so eine traurige Melodie, die auch zu einem Trauermarsch, explizit zu einem Trauermarsch wird später, aber zwischendurch im Mittelteil von wilden Aufbegehren geprägt ist. Dort gibt es auch eine Stelle, wo ein eindeutiger Hilfeschrei immer wieder kommt, in der Bratsche und der ersten Geige, ganz aus dem Zusammenhang des Stückes gerissen, aus der Tonalität. Wir beschreiben also in diesem Stück ganz oft außermusikalische Situationen und auch eigentlich musikalische Situationen, die nur noch innere Zustände, exzessive innere Zustände wiedergeben. Also das Geschichtenerzählen ist weniger eine Art Moldau-Geschichten, als wie eine Menschenseele auf extreme äußere Situationen reagiert.
Also es ist auch sehr anspruchsvoll, technisch sehr anspruchsvoll für die 4 Streicherinnen und Streicher.
Das nebenbei, wenn man sich nur noch darum kümmert, was an äußerstem Ausdruck möglich ist und an Spielweisen, die einen in entfernte Länder entführen, dann geht es einher damit, dass man Dinge tun muss, die sehr schwer auszuführen sind. Rein technisch ist zum Beispiel für den ersten Geiger das ein Part, der im Schwierigkeitsgrad mit den meisten Violinkonzerten ebenbürtig ist.
Schubert selber hat es gar nicht mehr erlebt, dass das veröffentlicht worden ist. Das war erst viele Jahre nach seinem Tod. Bei dem Quartett von Alban Berg, was nur zwei Sätze hat, war es ähnlich. Der Durchbruch kam 12 Jahre fast später, nachdem er es komponiert hatte, in Salzburg. Was ist zum Berg-Quartett zu sagen?
Dies ist im Vergleich zu dem Schubert und im Vergleich auch zu Teilen des ersten Satzes Mozart eigentlich eine Sprache, die uns, glaube ich, allen inzwischen relativ nahe ist. Es ist also der frühe Berg, der eine sehr gut noch nachvollziehbare Harmonik schreibt, jugendstilhaft, schöne Klänge, auch mit großem Drama und Tiefe. Aber es ist sicherlich heutzutage, dass man sagt, das ist ein Klassiker der Wiener Zeit und die Wiener Welt, die uns, wie gesagt, aus vielen Stücken vertraut ist, sehr schön ans Herz legt. Also ich würde das jetzt nicht versuchen, als experimentelles Stück zu charakterisieren. Auch ein sehr klanglustbetontes Stück.
Wien ist auch der Ort, an dem das Mozart-Streichquartett Es-Dur entstanden ist. Es gehört zu den 6 Haydn-Quartetten und Haydn hat es auch offenbar bei einem Hauskonzert bei Mozart mal vorgespielt bekommen.
Nee, er hat selber mitgespielt. Das waren Mozart, Haydn, Dittersdorf und Van Hall, haben alle diese 6 Quartette durchgespielt, woraufhin Haydn an Mozarts Vater geschrieben hat: Ich versichere Ihnen vor Gott, dass Ihr Sohn der größte lebende Komponist ist.
Da ist der erste Satz, klingt auch ein wenig fremd, weil da so Sprünge sind, Oktavsprünge drin sind, die unisono gespielt werden.
Die Harmonik, es soll eigentlich in Astur sein und die betonten Noten sind ein normales A, ein B und ein E. Also es ist ein atonaler Beginn, der sich dann aber sehr schön erklärt. Die Magie des Stückes bezieht sich für mich vor allem aus dem langsamen Satz, der wie ein fließender Satz von Johann Sebastian Bach klingt. Harmonisch sehr kompliziert, ohne jede Melodie, aber von eine tiefe Befriedigung aussendend. Kann man mit Worten nicht nachvollziehen, nicht beschreiben.
3 der Mitglieder des Tetzlaff-Quartetts spielen auf modernen Geigen aus der Werkstatt von Peter Greiner. Ihre Schwester spielt ein altes italienisches Cello. Sie belegen damit die Erkenntnis der Wissenschaft, dass moderne Instrumente gleich gut sein können wie die alten Italiener.
Ja, also zumindest hat jeder Blindtest ergeben, dass Menschen keinen Unterschied hören können per se. Nur zwischen besser und schlechter. Und da waren bei diesen Tests halt immer blind gewürfelt, moderne und alte besser und moderne und alte schlechter. Also wir haben das Gefühl, dass das Quartett ganz stimmig klingt so.
Geht man mit so einem Instrument dann, wenn man Sorgen hat oder wenn irgendwas ist, immer zurück zu dem Macher, also nach London beispielsweise, der dann wie ein Hausarzt sich um das Instrument kümmert?
Ich nicht. Wenn mir was nicht passt, ich schiebe eigentlich immer eher selber dran rum.
Ich habe in Ihrem Konzertkalender gesehen, dass Sie sehr viel unterwegs sind, gerade jetzt auch bis zum Heidelberger Frühling und danach auch verschiedene Kontinente bereisen müssen. Deswegen, wo kriegen Sie Ihre Ruhe her und wo kriegen Sie neue Kraft her zwischen diesen einzelnen Reisen?
Also ich finde, die Reisen und das Konzertieren, das ist für mich nicht anstrengend. Also gerade weil das Spielen im Moment überall alles Spaß macht, kommt man da eigentlich zurück. Es ist ein ganz bisschen, ohne kokett zu wirken, zu Hause. Ich habe jetzt Kinder mit 4, 2 und 0. Das ist extrem anstrengend und das versuche ich auch alles da gut zu machen. Das heißt, es ist eher so, dass ich versuche, bei den Konzerten und bei dem Reisen davon wieder neue Kraft für zu Hause zu tanken.